Die Profis. Die Profis begeben sich auf eine Reise in die bunte Welt der Farben. Man sollte ja annehmen, dass jeder Mensch rot, gelb, grün oder blau unterscheiden kann, sofern er nicht farbenblind ist und dass die Primärfarben zumindest auf der ganzen Welt ähnlich bewertet werden. Doch wie so oft ist das so einfach nicht. Der Psychologe Arnold Groh untersucht an der TU Berlin die psychologischen und soziologischen Strukturen unterschiedlicher Kulturen und er wird uns gleich Überraschendes berichten. Guten Tag, Herr Groh.
Ja, guten Tag.
Sie haben mit einem Koffer voller Farben die hintersten Ecken der Welt bereist und waren zu Gast bei indigenen Völkern. Früher hat man Eingeborene gesagt. In Südindien, Westpapua, Nigeria, Togo und Südafrika. Denn sie wollten eine alte These überprüfen, dass indigene Völker Farben nicht unterscheiden könnten, allenfalls hell oder dunkel. Das klingt zunächst mal absurd, galt aber doch lange Zeit als erwiesen, oder?
Ja, das geht im Wesentlichen zurück auf ein Buch von 1969, von Berlin und Kay, das heißt Basic Color Terms, und darin wird eine These aufgestellt, dass es so eine Art eher siebenstufige Entwicklung von Farben gäbe, also auf irgendeine ja mehr oder weniger mysteriöse Weise entstünden Farbbegriffe in den Kulturen, sodass die sogenannten primitiven Kulturen, wie man das damals noch dargestellt hatte, allenfalls zwischen schwarz oder weiß oder hell oder dunkel unterscheiden könnten, und dann die Autoren selbst als US-Amerikaner haben sich dann auf der siebten und höchsten Stufe angesiedelt und eben gesagt, dass erst da dann alle Farbbezeichnungen, wie sie in den europäischen Sprachen üblich sind, vorlägen.
Mhm. Hatten die auch eine Erklärung dafür gefunden, für diese These, warum denn die sogenannten primitiven Völker, wie es damals noch hieß, also die Eingeborenen, Farben nicht unterscheiden könnten und wir hochgeborenen Herrenmenschen das schon können?
Nein, also nach einer Erklärung hat man da vergeblich gesucht. Es wurden dann viele Beispiele zusammengetragen. Allerdings gab es dann auch methodische Kritik. Das ist wohl mehr vom Schreibtisch aus erfolgt und in Korrespondenzen und teilweise Telefongesprächen nur. Und dann hat man halt Beispiele gebracht von Vokabellisten aus Sprachen, wo es dann angeblich keine Farbbezeichnungen gab. Man muss dazu sagen, allerdings bei den antiken europäischen Sprachen, ja beispielsweise im Altgriechischen, sucht man auch nach den Farbbezeichnungen, wie wir sie kennen. Aber es gibt schon eine plausible Erklärung dafür und zu der sind wir dann auch gekommen bei unseren Untersuchungen.
Ja, wie haben Sie diese These nun überprüft?
Ja, wir sind natürlich erstmal hingegangen und haben die Menschen überprüft auf Farbsehtüchtigkeit. Haben erstmal die Leute getestet und haben festgestellt, die sind in der Regel genauso farbsehtüchtig wie wir auch. So, und dann haben wir das gemacht, was die Forscher vor uns seltsamerweise nicht getan haben. Wir haben ihnen Farbbeispiele, also standardisierte Farben, gezeigt und sie ganz einfach gefragt, wie nennt ihr das? Sie konnten alle Farben benennen und wir haben dann diese Farben von einer anderen Person, die nicht wusste, worum es geht, zurückübersetzen lassen, beziehungsweise in eine europäische Sprache übersetzen lassen, sodass wir letztlich wussten, was da genau gesagt wurde. So, und dadurch, dass wir die Leute direkt gefragt haben, hatten wir dann also wirklich die Begriffe, die dort auch verwandt werden.
Sind die Begriffe, die die indigenen Völker verwenden, denn irgendwie ähnlich zu Rot, Gelb, Grün oder Blau, oder wird da ein ganz anderes Begriffsspektrum verwendet?
Man muss sagen, diese Begriffe sind weitaus präziser als unsere sehr unscharfen Farbbegriffe. Die Begriffe entsprechen ungefähr den Expertenbegriffen, die wir haben bei Farbspezialisten, bei Künstlern, bei Designern. Wenn Sie zum Beispiel in ein Autohaus gehen und nach einem Katalog für die Lackfarben fragen, dann steht da so etwas drin wie Mint oder Silver oder Sahara. Es sind immer Referenzobjekte, es sind immer Dinge, auf die sich etwas bezieht, um eine möglichst hohe Präzision zu erreichen. Um nicht zu sagen irgendein Grün oder irgendein Braun, sondern man sagt dann schon genau ein Bezugsobjekt, auf das sich das Ganze bezieht. Und so funktioniert es auch bei den Indigenen. Und das hat man offenbar ihnen zunächst nicht zugetraut. Aber jetzt aufgrund der Daten, die wir haben, müssen wir sagen, in diesen indigenen Sprachen ist eben eine weitaus höhere Präzision da als bei uns.
Und gab es da einen Farbbegriff von einem Stamm, den Sie immer wieder gerne erzählen, weil Sie ihn so faszinierend fanden, zum Beispiel Froschfüßchen gelb oder so?
Ja, es sind viele dieser Begriffe sind natürlich beeindruckend, weil die auf irgendwelche Dinge des Alltags sich beziehen. Mir fällt jetzt spontan ein, bei unserer ersten Untersuchung in Westpapua, da hatten wir den Begriff MEP für Rot gehört, und noch bevor wir das rückübersetzen konnten, bevor wir also erfuhren, dass es Blut bedeutet, ja, gab es so halt eine Art Anekdote. Also am nächsten Tag hatte ich dann Beeren gesammelt. Es war so eine Art Himbeere. Ich wollte die Samen davon einsammeln, habe die Beeren also zerdrückt und zerquetscht, und das Ganze war dann alles rot, damit es halt trocknet. Und die Dani, so heißt das Volk dort, sahen das und kamen dann hin, erinnerten sich natürlich, dass ich am Tag vorher, Tag zuvor diese Farbuntersuchung gemacht hatte, und zeigten dann darauf und sagten MEP, MEP. Später erst erfuhr ich, dass das eigentlich Blut bedeutet.
Was lernen wir jetzt daraus in der Kulturpsychologie?
Was wir daraus lernen, ist, dass diese Präzision der Farbbegriffe im Einklang stehen mit einer anderen allgemeinen Präzision des Denkens der Indigenen. Denn auch wenn wir uns die Sprachen anschauen, so sind sowohl archaische Sprachen als auch indigene Sprachen in der Regel weitaus komplexer als unsere modernen europäischen Sprachen. Man kann das so erklären, dass Europa eine Geschichte mit sehr viel Völkerwanderung hat, mit sehr viel kultureller Überlagerung. Und dabei versucht man dann immer, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, um auch effektiv zu kommunizieren. Das heißt, es fallen Artikel weg, es fallen Endungen weg. So, und die indigenen Sprachen, die halt nicht mit so vielen anderen Kulturen und Sprachen in Kontakt sind, sind auch nicht genötigt, ihre Komplexität zu reduzieren, also zu vereinfachen, um der Kommunikation willen. Und so haben sie sowohl in ihrer Sprache als auch in speziellen Begriffen eben diese sehr hohe Präzision.
Danke dem Psychologen Arnold Groh. Er untersucht an der TU Berlin die psychologischen und soziologischen Strukturen unterschiedlicher Kulturen, und er hat herausgefunden, dass indigene Völker nicht nur Farben unterscheiden können, sondern sie unterscheiden sie auch sehr viel differenzierter als wir. Herr Groh, vielen Dank.